Moin und herzlich willkommen bei dieser Folge des Drohnen-Podcasts Return to Home. In dieser Folge gehen wir ins Interview mit dem Philipp von F7 Digital rein, wo wir uns sehr viel mehr im Detail das Thema Digital Twin, also 3D-Modellerstellung von Gebäuden, Bauwerken angucken. Das heißt, wirklich aus dem Nähkästchen auch geplaudert, was für Software-Tools setzen die Kollegen ein, welche Drohnen machen denn für welche Anwendung im Bereich Digital Twin eben Sinn. Also jetzt in diesem Interview sehr stark rein Richtung Workflow und eben Arbeitsmethodik im Bereich Digital Twin. Und los geht's. Philipp, ihr seid ja zu Ruhm gekommen, weil ihr das 3D-Modell unter anderem des Limburger Doms in richtig High-End-Qualität aufgenommen habt. Der ein oder andere hat das vielleicht auch gesehen. Gab auch von DJI da ein Video, wo er das cool zusammen zeigt, wie das funktioniert. Das habt ihr ja gemacht als F7. Noch ganz kurz angerissen, bevor wir uns das Modell und den Workflow angucken. Was macht ihr denn überhaupt? Was ist so euer Schwerpunkt?
Bei der F7 Digital GmbH machen wir alles, was mit der Herleitung das Einfangen der Realität zu tun hat, insbesondere von Gebäuden. Das schließt nicht aus, dass wir im Innenbereich auch scannen. Das schließt nicht aus, dass wir für die Bauforschung scannen, dass wir auch im Industriesektor scannen. Also wir nutzen quasi wirklich unsere Messinstrumente, Drohne, Laserscanner, um High-End-Daten zu erfassen, aber sie auch wirklich kartierbar erlebbar zu machen, also dem Kunden am Ende verwertbare Informationen zu liefern, als 3D-Modell, als 2D-Plan, so wie es halt gebraucht wird. Aber die Grundlage sind hochaufgelöste Daten, die wir erstellen von der Realität.
Und Drohnen, das setzt du jetzt schon seit irgendwie um die 10 Jahren ein. Das heißt, man kann schon sagen, so ein bisschen Ahnung hast du von dem Thema. Also hast du die ganze Entwicklung der Drohnen in den letzten Jahren mitbekommen. Da können wir zwischendurch vielleicht auch kurz reingehen. Ja, was ist denn jetzt heute dein, ja, nicht perfektes Arbeitsgerät, aber so aus deiner Sicht der beste Kompromiss, um in der Fotogrammetrie erfolgreich zu werden? Da kommen wir auch gleich noch zum Hardware-Thema hin. Ich glaube, dass was spannend wäre, damit wir alle von euch einmal abholen, damit ihr ein Verständnis für die Anwendung bekommt, dass wir mal über den Workflow am Beispiel Limburger Dom, weil es einfach ein schönes Beispiel ist, über den Workflow sprechen. Erstmal, bevor wir da hingehen, was ist die Anforderung des Kunden gewesen? Ging es um ein hübsches Bild? Oder?
Ja, das sicherlich auch. Das macht man aber schon freiwillig, ehrlich gesagt, wenn man den Ort sieht. Tatsächlich ist es für die Bauschadenskartierung. Also dort sind
erhebliche Rissbildung oder was war das?
Ja, genau. Also Abplatzung, Rissbildung, erhebliche Baumängel sind dort festgestellt worden. Man sah es schon, wenn man vor Ort lang lief, weil dort einfach Bauteilsegmente auf dem Boden lagen.
Nicht gut.
Das soll niemand auf den Kopf fallen. Ja. Die haben dann auch sehr kontrovers diskutierte Auffangnetze an der Fassade installiert, weil es eben schon so akut war. Und da war klar, jetzt ist Handlungsbedarf gefragt. Und die erste typische Phase wäre dann gewesen, man stellt ein Baugerüst hin und dann erstmal mühsam es aufzubauen und von Hand zu kartieren, wo sind Schäden.
Genau.
Die schnellere Variante war, man macht eben auch freigestellt, verfügbar, ohne Baugerüst davor einen Drohnen auf Maßen hochaufgelöst ist und guckt, wo sind die Schäden.
Ja, perfekt. Und ihr habt aber wahrscheinlich dann nicht nur Drohne verwendet, sondern auch die Bodenscanner, mit denen ihr viel macht, oder was nur Drohne?
Genau.
Oder was für Geräte oder was
habt ihr benutzt? Wir haben ein kombiniertes Messverfahren gemacht aus Fotogrammetrie mit Drohne und terrestrischem Laserscan. Und zur Unterstützung der geometrischen Präzision haben wir noch tachymetrische Messpunkte
genommen. An der Fassade noch ein paar Punkte mitgenommen und damit alles nochmal.
Ja. So.
Genau. Jetzt konkret mal auf Zahlen gekommen. Oder wie lang wart ihr jetzt vor Ort? Also was war jetzt klar, das geht immer auch effizienter, aber dann teilweise auf Kosten der Genauigkeit, aber wie lange war die Messzeit vor Ort? Wie kann man das sagen?
Also in den einzelnen Steps, wir haben so verschiedene Leistungsphasen dann abgebildet, das ist jetzt ein bisschen schwer zu reproduzieren, aber so die Hauptphase, würde ich sagen, habe ich vor Ort so gute 3 Tage mit der Drohnenerfassung verbracht.
Das ist schon viel.
Das ist schon viel, auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben einige schwierige Bereiche hatten, da wo auch Bäume beispielsweise stehen und die Anforderungen des Kunden war, aber auch unsere eigene, zu sagen, wir machen da keine Messlücke, sondern wir liefern die Informationen. Und wir wollen jetzt auch keine Bäume absägen, wir gehen nicht mit der Kettensäge da raus. Wir gucken halt, wir kriegen das anders, smarter gelöst, indem wir zum Beispiel mit einem Hochstativ noch arbeiten und ähnliches.
Okay, das ist dann das, was ja die Zeit gebraucht hat. Ja, ne? Weil rein mit der Drohne ist dann, was kann man sagen, 2-3 Stunden, also ein paar Akkus schon, ne?
Oder mehr? Ein paar mehr Akkus definitiv. Also wir haben um die 16.000 Fotos von diesem Objekt erzeugt.
Ja.
Das ist einiges und es gibt ein paar, wir haben dort 7 Türme an dem Dom und du brauchst halt aus verschiedenen Winkeln brauchst du die Informationen, also auch zum Beispiel unter dem Gesims oder den Kanten musst du drunter gucken, unter den Dachkanten und das zieht schließt sich, ehe du diese speziellen Winkel und Perspektiven eingefangen hast. Aber es ist immer noch exorbitant um ein Vielfaches schneller und auch kostengünstiger, als jetzt ein Baugerüst drumherum zu bauen und das alles von Hand.
Genau. Verschandelt nicht die Kirche, ne? Da würden auch alle meckern, ist mehrere Wochen, da ist alles, oder im Worst Case mehrere Monate, wenn direkt auch saniert wird, alles eingerüstet. Ja. Das ist natürlich dann perfekt wirklich mit der Drohne. Da muss man natürlich auch sagen, das, was ihr da gemacht habt, ist wirklich Top-Level, ne, wo ich da wirklich jede Ameise, jeden Haares ja mehr oder weniger dann erkennen kann. Wenn ich, sag ich mal, einfach für eine, ja, Übersicht kann man nicht sagen, aber es gibt natürlich verschiedene Qualitätsabstufungen, das kann man auch schlecht, glaube ich, beziffern. Also das, worüber wir jetzt sprechen, ist wirklich das Maximale, was geht, um auch natürlich ein bisschen zu zeigen, was ist technisch maximal möglich, so kann man es ja auch sehen. Oder wie siehst du das für so Bauschadenskartierungen? Sagst du prinzipiell, ehrlicherweise, viel weniger Aufwand, ja, 1000 Bilder hätte es auch nicht gereicht, kann ich nicht machen, weil dann die Genauigkeit für den Bausachverständigen, für das Sanierungsbüro und so nicht ausreicht, oder? Das ist eine ganz schwierige Entscheidung,
glaube ich. Also es gibt so spezifische Normanforderungen, die der Auftraggeber im besten Falle vorher auch stellt. Also einmal in der wechselseitigen Kommunikation lernen wir die Bedürfnisse des Kunden kennen, können dann schon ziemlich eigenständig entscheiden, wie viel Aufwand zu betreiben ist. Es gibt aber auch wirklich direkte DIN-Normen, die das so ein bisschen vorgeben. Vielleicht jetzt nicht speziell in der drohnenbasierten Fotogrammetrie, das ist so ein viel zu frisches Thema noch. Es gibt aus der Baudenkmalpflege einige wirklich sehr spezielle Vorgaben der Genauigkeit, dahingegen, die auch sehr knifflig manchmal zu interpretieren sind, wenn es um den Bereich digitale Vermessung geht. Ja. Aber wir kriegen im besten Fall schon konkrete Vorgaben, dass wir wissen, was ist das Ziel. Und wenn das Ziel eben ist, dort eine Restaurierung durchzuführen, das heißt, die Schäden zu kartieren und auch noch Bauforschung zu betreiben, dann wissen wir auch schon automatisch, dass wir sehr, sehr, sehr genau arbeiten müssen.
Genau. Ja, das und das ist auch vielleicht vorweg gesagt, für die auch, die das erste Video nicht gesehen haben, da sind wir in ein paar Themen tiefer reingegangen. Auch noch ein Thema, wenn du jetzt sagst, hier, ich bin aber Vermessungsbüro und kümmere mich um, was auch immer, Straßenvermessung oder so, aber ich habe ab und zu Anfragen für Gebäude, für Brückenbauwerke und Ähnliches. Da sind auch die Kollegen von F7 komplett offen, sei es euch zu unterstützen im Bereich Postprocessing oder wenn man sagt, guck mal hier, boah, 16.000 Bilder und so, das traue ich mir echt nicht zu und ich glaube, ihr macht das schon ein paar Tage länger und habt da mehr Erfahrung, dann nimm mit den Kollegen gerne Kontakt auf. Kontaktdaten sind unten, auch in der Videobeschreibung. Genau, und dann könnt ihr gerne auch da dann eben zusammenarbeiten. Das ist ja auch dann einfach spannend, weil jeder hat so seinen Fokus. Ihr habt den Fokus ja absolut auf High-End-Gebäudemodelle. Und dabei ist zurückzukommen auf das Projekt. Das heißt, aufgenommen habt ihr mit der Drohne, mit dem Hochstativ, bei den Bereichen, wo ihr gar nicht hinter den Bäumen langkamt sozusagen, am Boden am Boden mit dem Scanner. Das sind so die drei, ich nenne es mal, nicht Messverfahren, aber Möglichkeiten, die ihr eingesetzt habt. Und damit konntet ihr alles erschlagen, Kunde ist happy, alles ist super.
So ziemlich konnten wir damit alles erschlagen. Es kommt dann wirklich auf den Workaround an, wie weit reizt sich vielleicht auch meine Technik ein bisschen aus. Es ist aber auch so eine Sicherheitsabwägung natürlich, was man macht.
Wie nah ich ranfliege zum Beispiel.
Oder modifiziere ich vielleicht auch mal etwas. Modifizieren heißt in dem Fall, arbeite ich vielleicht unterstützend noch mit Scheinwerfern und bestimmte Bereiche, sogar im Außenbereich verstärkt zu hinterleuchten, die vielleicht einfach trotz Außenlicht zu dunkel sind, Hinterschneidung beispielsweise, oder baue ich noch eine zusätzliche Kamera drauf, mit der ich nochmal eine andere Winkel rein kann. Also das kann manchmal sein, dass man diesen Aufwand durchaus bereit ist zu betreiben, muss es nicht immer zwingend. Also es kann auch sein, dass ein Kunde einfach nur eine Mengenermittlung braucht und sagt, mir reicht das, ich will nicht sagen grob, so jetzt nicht, aber möchte vielleicht die Maße seiner Fassade ungefähr wissen, seines Daches. Das ist auch möglich. Also ich kann ein Gebäude in einer halben Stunde aufnehmen, ich kann aber auch 3 Tage investieren. Ja. Das richtet sich nach dem Bedürfnis des Kunden.
Genau. Jetzt, weil die meisten von den Zuschauern sind ja eher so Drohnen-Nerds, wie wir ja auch eigentlich sind, und sind nicht so tief im Bereich Bodenscanner. Deswegen jetzt mal auf die Drohne bezogen. Erstmal, welches System habt ihr denn eingesetzt bei dem Projekt?
Wir haben jetzt die Matrice 4E eingesetzt, die neu rausgekommen ist von DJI. Ein bisschen haben wir auch mit der Avata gemogelt, die FPV-Drohne.
Wo man noch mal näher dran kam.
Die ist halt deutlich kleiner. Die Matrice ist sie ist jetzt zwar nicht so groß wie ihr Vorgängermodell, das ist quasi eine gewachsene Mavic, so auf Steroiden, wenn man so will, quasi. Ja. Fliegt sich auch ein bisschen so super angenehm. Ja. Und das Tolle an dem System ist eigentlich, deswegen fliege ich die so unwahrscheinlich gerne, aber auch noch die Mavic 3 Enterprise fliege ich unwahrscheinlich gerne, weil sie dafür, dass die so kompakt sind, einfach sehr flugstabil sind und eine tolle Kamera haben, eben auch diese verschiedenen Brennweiten ergänzend dazu, die ich hier auch in Summe noch einfließen lassen kann. Das kommt ja noch on top, dass ich wirklich auch ranzoomen kann und diese Bilder in die Auswertung nehmen. Und das macht das System so smart. Ja. Durch die C2-Klassifizierung komme ich auch überall noch irgendwo halbwegs rein.
Genau.
mit der C1 jetzt für die Mavic 3 Enterprise ist natürlich noch ein bisschen angenehmer, wenn ich da mit arbeiten möchte. Das ist so das System unserer Wahl.
Genau. Und das ich nenne es mal das fotogrammetrische Kamerasystem, ist ja gegenüber der Matrice 4 zu Mavic 3 nahezu identisch. Das ist erstens von meinem Processing natürlich sehr ähnlich, aber die, klar, Matrice 4, ein bisschen mehr Flugzeit, wenn ich die Zoom-Kamera brauche, besser und so weiter. Und ist ja einfach das modernere System, so rein von der Technik her. Aber es ist schön, dass das Kombination macht es dann halt aus. Da kleine Schleichwerbung, wenn du Interesse an der Matrice 4 mit eben Schulung, Online-Schulung, aber auch Präsenzschulung, auch Drohnenführerschein so hast, ist hier oben rechts irgendwo verlinkt. Guck dir das gerne mal an. Wir sind einer der größten Händler für DJI-Drohnen in Deutschland und arbeiten ja eben mit euch und mit anderen Kollegen immer super eng zusammen, um die Workflows zu optimieren und eben gemeinsam das ganze Thema einfach weiter zu pushen, damit eben die Technologie Drohne, weil es ja im Interesse von uns allen ist, einfach mehr eingesetzt wird. Auch Digital Twin ist ja einfach noch bei vielen noch nicht so angekommen, muss man ehrlich sagen. Und da arbeitet ihr viel stärker noch dran, weil es euer Daily Business ist. Ja. Aber wir versuchen da, was so Messtechnik angeht, auch die ganze Zeit zu gucken, was kann man machen, wie kann man das optimaler gestalten. Aber jetzt haben wir die Drohne, also mit der Matrice 4. Das, was mich interessieren würde, weil ehrlicherweise, da bin ich oft mit einigen anderen Kollegen so ein bisschen nicht am Streiten, aber da haben wir unterschiedliche Meinungen. Wenn ich jetzt Fassadenscans und so mache, dann sagt ja der eine, boah, ich habe doch diese coole Möglichkeit, das zu planen und so weiter. Ich bin da zu altmodisch für, ich mache das manuell. Wahrscheinlich, also ich glaube, du auch, würde ich fast sagen. Aber wie siehst du das? Planst du den Flug, weil es natürlich reproduzierbarer ist? Oder machst du es manuell oder machst du beides? Wie läuft der ab?
Also die ehrliche Antwort ist, es ist eine Kombination. Ja. Und ich würde es auch nie als endgültig betrachten. Wir haben jetzt gerade mit der Einführung der Matrice 4e haben wir diese Smart 3D-Capture-Funktion.
Das ist cool. Bekommen. Ist nicht ganz einfach, aber es ist eine coole
Funktion. Ist nicht ganz einfach. Wir haben sie auch intensivst erprobt vorher und dann auch am Limburger Dom und haben festgestellt, dass es wirklich ein Gamechanger sein kann. Ja. Nicht zwangsläufig ist, bin ich ganz ehrlich. Es kommt immer so ein bisschen
nicht für
auf
alles.
Nicht für alles, weil die natürlich stupide auch das macht, was man da programmiert. Die fliegt halt ihre, sagen wir mal, Kreisflüge drumherum, funktioniert alles technisch sauber. Es ist allerdings auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einmal eine Sonnenveränderung habe, weil die Wolke gerade weggeht, dann bin ich als UAV-Operator in der Lage, vielleicht auch mal so geschickt so zu fotografieren, dass ich den Winkel ein bisschen modifiziere, dass das Sonnenlicht nicht gerade als Blendenfleck reinguckt.
Genau.
Das kann die zum Beispiel noch nicht so intelligent. Und solches
Feinfühlen, das macht dann die Erfahrung aus.
Das macht wieder die Erfahrung aus.
Ja, genau, das ist es. Aber trotzdem nutzt du dann wirklich, um zumindest so die Hauptfassaden und so sauber zu machen, machst du es schon automatisch, weil es einfach sicherer ist von der Überlappung, oder wie
siehst du das? Also ich habe das jetzt wahrscheinlich, weil ich mal so dermaßen händisch angefangen habe, bin ich da eventuell auch noch eine Kuriosität. Ich gebe das aber auch gerne immer so weiter in Schulung. Das, was ich fest in der Hand habe, kann ich stark kontrollieren und es ist einfach so ein angenehmes Gefühl tatsächlich, das händisch zu fliegen. Ja. Es gibt aber Bereiche, wo ich weiß, okay, gerade wenn es jetzt eine Grobflächenkartierung ist oder auch eine Dachflächenkartierung, dann nehme ich natürlich die Automatik. Da düst die einfach rüber, hat ihr sauberes Raster. Ja. Ich kann mal entspannt einfach auch mal kurz durchatmen. Mhm. Das ist super angenehm. Und so ist das Tolle eigentlich, dass du in Post-Processing dann, wenn es um die 3D-Datenerhebung geht, kannst du eben sagen, ich kann den automatischen Flug kombinieren mit meinen manuellen Flugdaten, sowohl in dem automatisch 3D erstellten Programm, weil wir haben es beim Dom so gemacht, dass wir zum Beispiel die Türme auch automatisch geflogen sind, weil das wunderbar funktioniert hat mit der Smart 3D-Capture-Funktion. Andere Fassadenbereiche, wo vielleicht auch mal eine RTK-Abschattung war, haben wir dann von Hand gemacht. Und so haben wir aber einzelne Prozessketten quasi gehabt, Komponenten, und die haben wir dann schön zusammengesetzt gekriegt.
Genau, und wenn ich von Hand fliege, also es ist einfach auch für einen Anfänger vielleicht, ich habe die Fassade vor mir, fliegst du dann eher so? Oder fliegst du so?
Häufig gestellte Frage, tatsächlich.
Dann auch, sagst du wie ein Anwalt, kommt auf den Fall drauf an.
Das ist, es kommt wirklich auf den Fall drauf an, weil manchmal, ich entscheide wirklich situativ. Jetzt wurde die Frage gestellt, situativ. Weil
vielleicht auch, wo Hindernisse sind und so.
Genau, oder? Wenn ich nämlich vor Ort die Möglichkeit habe, ich habe jetzt kürzlich ein Gebäude aufgenommen, da stand ich sehr nah an einer Straße, da kamen halt ständig Autos. Ja. Wenn ich quasi von links nach rechts laufen kann, völlig frei, dann fliege ich auch mal quasi den hier.
Ja.
Oder ich fange unten an und gehe so hoch. Dann kann ich das machen, dann kann ich quasi immer mitgehen. Ich gehe halt, muss eh auf Sicht fliegen, gehe auch immer gerne mit.
Genau.
Ich glaube aber, wenn ich intuitiv, würde ich sagen, dass ich eher diesen Flug quasi mache.
Genau.
Es kommt wirklich situativ an, was für ein Gebäude ich habe.
Genau. Und die Überlappung, da hatten wir im anderen Video schon drüber gesprochen, dann wirklich meistens manuell machst du die Fotos. Das ist natürlich auch eine Geschmacks- und Erfahrungssache. Also dann nicht das Intervall, damit du besser auf die, wie du meinst, auf die Lichtbedingungen und so, auf die Umgebung einfach schnell reagieren kannst. Aber das ist natürlich echt viel Übung.
Es gibt auch noch einen spezifischen Grund tatsächlich, der dazu führt, dass ich das mache. Wir haben häufig bei Gebäuden, und das ist natürlich bei Sakralbauten ein bisschen häufiger, aber auch bei anderen Gebäuden haben wir die Tatsache, dass gewisse Objekte wie beim Limburger Dom Wasserspeier hervorragen.
Ja.
Und die sind auch für die Bauforschung sind die essentiell. Die sind super spannend. Da sind auch Steinmetzzeichen drin und da sind natürlich auch Schäden drin und so weiter. Und die musst du aus viel komplexeren Winkeln erfassen. Ja. Wenn du die jetzt, sage ich mal, ist nicht abwertend gemeint, aber wenn du die jetzt quasi nur so stumpf durchrasterst, immer nur in der Frontalprojektion, dann hast du effektiv auch nur so diese eine Ansicht.
Genau.
Du hast zwar durch die Bewegungsparallaxe, guckst auch immer ein bisschen in der Seite rein, hast du mal eine Winkelverschattung.
Richtig.
Wenn du dir aber die Mühe machst, in dem Moment zu sagen, hey, hier ist ein Wasserspeier, ich halte hier mal kurz an, mache jetzt mein Frontalfoto, mache ich mein Foto von unten, links, oben und so weiter.
Dann wird er auch sauber.
Dann wird er auch sauber.
Ja, genau.
Dann sieht er auch richtig klasse aus.
Ja. Ja, und deswegen ist es halt auch so bei, ich nenne es mal auch einfachen Fassaden oder um erstmal das Grobmodell zu bekommen. Da kann ich, glaube ich, viele automatisieren, aber genau das, um mal eben diese Ecke noch drauf zu bekommen, weil das kann die Software ja nicht wissen, dass dieser Bereich jetzt für den Kunden oder für mich oder für die Auswertung wichtig ist. Das ist einfach die Erfahrung, dass man weiß, okay, da muss ich noch mal ein bisschen rumfliegen, weil sonst wird es später hässlich. Also ist das so? Oder das ist halt so. Zumindest nicht das optimale Modell.
Genau.
Deswegen auch viel manuell ist natürlich dann Übung, ne? Learning by doing. Und jetzt hast du den Flug gemacht. Alles ist super. Du hast deine 16.000 Bilder entspannt geschossen. Alle Speicherkarten sind voll. Jetzt ist natürlich das Thema, und das ist natürlich eine Wissenschaft für sich, das werden wir auch hier jetzt in Kurzform nur anreißen. Was kannst du dann sagen, was macht in Richtung Post-Processing Sinn? Natürlich, jeder hat da seinen eigenen Workflow, aber Wie läuft dann so ungefähr der Workflow ab?
Also erstmal ist es das Sichern der Daten. Das möchte man nicht ein zweites Mal machen. Also das heißt Backup oder am besten noch ein Backup.
Genau.
Kostet es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Schritt 1. Und dann natürlich, haben wir es schon gesagt, dass wir im RAW-Format aufnehmen und die Bilder dann erstmal stapelprozessieren und optimieren. Das heißt, Tiefenlichterkorrekturen.
Schattenbereiche nochmal rausholen.
Genau, die Farbneutralität herstellen, Weißabgleich machen, dass die erstmal einheitlich optimal die Informationen darstellen, die wir haben. Und dann geht es eigentlich schon ans Eingemachte. Das wird dann wirklich in die Fotogrammetrie-Software. Bei uns ist es häufig Reality Capture, was wir tatsächlich nutzen jetzt von Epic Games. Dass wir dort in die Prozessierung direkt reingehen und dann gucken, dass wir stabile Registrierungen erhalten und ein schönes Modell, was wir dann mit unseren terrestrischen Laserscans, die wir auch, wenn wir sie erhoben haben, die Scandaten, müssen die auch erstmal registriert werden und kontrolliert. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man diese Qualitätskontrollen macht in den Zwischenschritten.
Es kann immer ein Fehler entstehen, egal ob Fotogrammetrie oder Bodenscan. Und dann habt ihr dieses verheiratete Gesamtmodell, nenne ich es mal, und geht dann weiter in, je nachdem, was der Kunde braucht, in Revit oder was auch immer, oder wie kann man das sehen?
Ja, vielleicht noch nicht ganz. Erst einmal ist ein häufiger Output oder es ist häufig zu beachten, was braucht der Kunde jetzt im Output. Mhm. Es gibt ein paar Kunden, zunehmenderweise können auch gerne noch ein paar mehr werden, die sagen, ey, ich nehme die Messpunktwolke, damit bin ich schon happy, ich arbeite da drin.
Ist ein bisschen entspannter, aber leider nicht so viel.
Dann ist quasi Export und alle sind happy, genau. Es gibt auch jetzt immer mehr Kunden, die sagen, sie nehmen die texturierte, triangulierte Messpunktwolke, also das Mesh quasi, das Fotorealismus. Das finde ich persönlich insbesondere spannend, weil das so ist, wie wir die Welt wahrnehmen.
Ja.
Und teilweise noch interessanter, weil wir ja in Bereiche kommen, die sonst nicht kartierbar sind. Dann haben wir die Herleitungsoption, dass wir orthografische Messbilder, also wirklich echte Messbilder, die heißen dann auch so True Autofotos, erstellen können. Da denken viele immer so an Gelände oder Dachflächen, aber es ist insbesondere bei Fassaden super spannend.
Genau, Autofoto, weil das die meisten, die jetzt frisch dabei sind, denken immer, das ist die Platte an sich von oben. Weil das ist so das Autofoto, was man kennt aus der Luftbildbefliegung. Aber bei euch ist ja viel wichtiger, die platte Seite auf die Ostfassade der Fassade. Also im Endeffekt wie so eine Drei-Seiten-Ansicht, wenn man es mal ganz vereinfacht sieht. Das ist ja dann genauso ein Orthofoto. Orthofoto bedeutet ja erstmal, dass sich die Verzeichnung, also dass es metrisch korrekt ist. So kann man es ja
sagen. Die perspektivische Verzerrung geht quasi raus. Es ist wie ein technisches Messbild, nur dass es eben fotorealistisch ist.
Genau.
Ich kann quasi Foto machen, so wie meine Augenwahrnehmung gar nicht funktioniert, ohne perspektivische Verzerrung.
Aber so platt drauf.
Und das total Coole und Spannende ist, was ich eben machen kann in dieser Prozessierung. Meistens habe ich ja dann doch diesen sogenannten Baum davor. Oder Autos oder Bauzäune. Das Krasseste, was wir mal gemacht haben, war tatsächlich, dass wir ein Baugerüst vorhatten, mit Baugerüst aufnehmen mussten bei einem anderen Projekt und es dann digital hinterher rausgeschnitten haben. War beim Limburger Dom Gott sei Dank dann nicht so, aber wir hatten da auch Bäume und Autos. Und die haben wir dann zur Erstellung der Messbilder, haben wir quasi die Projektionsfläche so weit vorgezogen, mussten trotzdem auch ein paar Sachen rausschneiden, dass wir Fotos generieren können, die die Realität zwar abbilden, aber dann irgendwie
die man so nie sehen würde. Genau, weil eigentlich der Baum dahinter ist. Ja, genau. Also es ist halt wirklich so, man denkt immer, also so von außen betrachtet, ja, Vermessung, boah, ein bisschen langweilig und so weiter. Aber also die Fotogrammetrie hat mich halt auch gepackt, weiß ich, wann wir vor 15 Jahren oder so damit angefangen haben. Es ist halt so faszinierend, wenn man am Anfang dabei ist, aber das Schöne ist, auch wenn man ein paar Jährchen länger dabei ist, so wie du, dass man hat ja auch immer wieder neue Sachen und dann hier, mit der Drohne kann ich es aber so und so machen. Okay, cool, wird die Genauigkeit nochmal höher. Super, super spannendes Thema. Was halt noch interessant wäre, jetzt haben wir das ganze Thema historische Bauwerke und so, so ein bisschen verstanden. Wie kann ich das Know-how denn im Bereich Industriebauwerke nutzen? Oder was natürlich cool wäre, was habt ihr denn da für typische Anwendungen, wo ich das gleiche Thema Digital Twin brauche und was mache ich da?
Die Herausforderungen sind ein bisschen unterschiedlich. Die teilen sich aber im Output tatsächlich ähnliche Daten. Also ein häufig angefragtes Output-Produkt ist tatsächlich die intelligente Herleitung. Das sind dann die sogenannten BIM-Rekonstruktionsdaten. Das heißt, intelligente Bauteilsegmente erstellen im CAD-Bereich, dass wir wirklich hergehen. Das haben wir sowohl im verformungsgerechten Aufmaß, in der Bauforschung, Baudenkmalpflege, als auch insbesondere im Industriebereich und gerade dort, dass man wirklich sagt, ich habe jetzt hier Rohrleitungssysteme, bestimmte Flansche, Aufnahmen und so weiter, die entsprechen gewissen DIN-Normen, die muss man wiederfinden können, ist die Grundlage auch wieder der Laserscan in Kombination gerne mit Fotogrammetrie, wobei da der Laserscan ein bisschen verstärkt auch im Vordergrund
meistens am Boden ist.
Tritt, ja, aber auch nicht nur, wenn man jetzt um Anlagentechnische geht und Silos beispielsweise, die können ja auch mal in die Höhe schießen, dann kommt wieder die Drohne ergänzend hinzu. Und da ist es aber so, dass du technisch nochmal knifflige Herausforderungen hast, weil du da hast es mit vielen sogenannten inkorporativen Oberflächen zu tun.
Genau. Blanke, schöne Metalloberfläche, richtig gut.
Herrlich, genau. Ja, und da wenden wir natürlich viele Kniffe und Erfahrungen auch an, um die Physik nicht auszuhebeln, aber so ein bisschen auszubremsen gefühlt, damit wir dann noch saubere Ergebnisse kriegen. Aber es ersetzt immer noch nicht die manuelle, subjektive Interpretation, intelligente Rekonstruktion, wird dann wirklich den Bauteilen intelligente Eigenschaften geben, je nach gewünschten LOI und LOD, also Level of Detail und Level of Information, um dann eben sagen zu können, wir können jetzt über Revit oder Archicad idealerweise nativ oder mindestens über eine IFC-Schnittstelle, die manchmal ein bisschen knifflig ausfallen kann, dem Kunden dann belastbare Daten geben.
Also das mit, sag ich mal, Dokumentation, Rohrleitungsnetze auf einen Chemiepark oder ähnliches, verstehe ich, ist super, super spannende, aber auch sehr komplexe Anwendung. Aber wie ist das im Bereich normale Gewerbeobjekte, sag ich mal, oder größere produzierende Industrie oder das Thema Brücken und andere Bauwerke? Was habt ihr da gemacht? Was ist dann der Mehrwert für den Kunden? Hast du da ein Beispiel?
Ja, also ein typisches Beispiel wäre die Bauwerkserweiterung. Also gerade bei Großindustriekunden, die jetzt so im produzierenden Gewerbe sind, das ist quasi ständig Baustellensituation.
Genau, ich muss da noch eine Halle anbauen, da kommt noch ein Silo, also noch ein Tank hin und so.
Genau, das ist das. Und die brauchen natürlich irgendwo ihren Bestand irgendwie in der Übersicht. Ja. Das sind dann auch wiederkehrende Messverfahren, dass man auch sagt, man nimmt jetzt das Modell von dem einen Jahr und möchte jetzt den aktualisierten Planstand aus dem nächsten Jahr dann schon irgendwie dran haben und das soll dann so fortschreitend wachsen. Und dann wird das für viele Planungsverfahren genutzt. Von der ersten groben Skizze, die dann dreidimensional in der Visualisierungsplanungsphase läuft, bis hin wirklich zum, ich sag mal, Prototypenbau, dass man das virtuell plant und dann auch wirklich in die Bauphase umsetzt aktiv.
Okay, cool. Das heißt, eigentlich, wenn jetzt ein Kunde, ich nenne es mal den Anbau der Halle, plant oder sowas, dann kann man schon sagen, dass teilweise bei Projekten eure Daten die, sag ich mal, 90% der Datengrundlage sind für diese Planung.
Ja.
Weil alle anderen Pläne sind ja ehrlicherweise alt. Ich kann auch mal ein Maß nehmen und...
Ja, also
oder?
Das ist
oder,
ein bisschen...
Oder ist eher Visualisierung? Das ist auch
das Planung. Das auch, beides. Also das geht dann häufig, geht es so los mit dieser konzeptuellen Visualisierung, dass man sich das erstmal vorstellen möchte, weil das kann man natürlich viel besser und auch fürs Auge attraktiver machen. Manchmal hat man auch Marketinggründe, dass man auch jemanden überzeugen muss von einer Idee. Und da kann man natürlich viel besser mit arbeiten. Das ist visuell auch super spannend. Tatsächlich.
Ja, da will keiner einen Plan haben, ein bisschen langweilig.
Genau das, ne? Aber wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, natürlich kommen die Daten dann auch zum Einsatz.
Ja, das ist cool. Wie ist das jetzt neben diesem Gewerbethema? Klar, Anbau, Umbau und so, super spannend. Aber ist wirklich, das geht ja wieder in Richtung historische Bauwerke auch wenn es aktuell ist, Betonbauwerke. Egal, ob ich eine Brücke habe oder ähnliches, da habe ich auch Rissbildung und eigentlich nicht die gleichen, aber ähnliche Probleme wie bei der Kirche, die auch die Rissbildung hat. Was habt ihr bei diesen Objekten gemacht? Der Workflow wird ja der gleiche sein. Was kannst du dazu sagen?
Also im Großen und Ganzen ist es der gleiche Workflow. Kommt so ein bisschen auf die Definition des Schwerpunkts an und auf die, sagen wir mal, Hindernisse, die du vor allem situativ vor Ort hast. Also ich kann mich
an auch wieder Bäume und so, ne?
Ja, nicht nur das, ich kann mich auch an eine Autobahnbrücke erinnern, da floss einfach mal ein Bach mittendurch. Und es war genau in einer Position, wo ich am liebsten gestanden hätte. Das ist natürlich toll, mit der Drohne kann ich auch fliegen, muss ich nicht drinstehen. Aber du hast manchmal doch gute Gründe zu sagen, ich möchte einen bestimmten Winkel oder Abstand zur Drohne beobachten, was ich da mache, gerade wenn du so Scherwinde hast und so weiter. Ja. Na, es ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn du nah dran stehst. Das passt du situativ an und dann ist es wieder die Auswahl des geeigneten Messgeräts. Welchen Laserscanner nutze ich, in welcher Auflösungseinstellung etc. Und welche Drohne darf ich überhaupt in so einem sensiblen Bereich einsetzen?
Genau. Aber jetzt mal konkret, weil das kann man sich ja gut vorstellen, die Brücke, eben genau das Thema, Verwirbelungen, auch meistens ein bisschen höher und nicht nur 5 Meter und so weiter. Du hast jetzt unten eben, genauso wie bei den anderen Objekten, eben Laserscan-Aufnahmen gemacht, aber willst die Gesamttextur auch ja oben in der Brückenhohl, in der Kehle sozusagen haben, da musst du ja nicht unbedingt senkrecht nach oben, aber zumindest schräg nach oben rein fotografieren, bis im Zweifel genau unter der Brücke, das heißt kein GPS-Fix mehr. Das ist dann rein manueller Flug oder versuchst du von außen das zu fotografieren?
Nee, von außen natürlich auch, soweit wie es halt irgendwie sauber geht. Aber ab irgendeinem Punkt wird es mit dem GPS natürlich wirklich kritisch. Und dieses Risiko sollte man auch in so einem sensiblen Bereich gar nicht eingehen. Ja. Ich gehe dann tatsächlich in den Etty-Mode über und fliege das komplett aus der Hand.
Genau.
Wo dann ist natürlich Übung. Zähne zusammenbeißen und wirklich, man merkt in dem Moment gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Also eine halbe Stunde
ist mental super
drei anstrengend. Minuten. Das ist mental super anstrengend. Ja. Du bist abends von deinen Daten sich machst, völlig platt.
Genau, alle denken, man hat gespielt mit der Drohne, aber ich kenne das. Ne? Da muss man echt Pausen einhalten, weil da ist mein Kopf durch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wenn man es das erste Mal gemacht hat, spätestens das erste Mal, und selbst wenn man es oft macht, ist es immer noch anstrengend, weil man kriegt mehr Ruhe, aber trotzdem.
Also man kriegt natürlich mehr Ruhe durch Vertrauen ein, weil das Tolle ist, dass man, die Drohnen sind jetzt nicht mehr so, dass man sagt, ach naja, die hat mal so und so einen guten oder schlechten Tag.
Hoffentlich funktioniert sie heute.
Genau, das ist schon, Gott sei Dank, bisher ist noch nichts passiert, das ist schon sehr, sehr zuverlässig.
Ja.
Natürlich, es gibt immer ein Restrisiko, wie bei allen technischen Geräten, aber es sind schon sehr, sehr stabile und das erhöht natürlich auch die Akzeptanz des Ganzen, weil man muss überlegen, desto mehr das natürlich auch angewendet wird. Na, es geht ja auch um die Risikovermeidung, gerade in sensiblen Bereichen. Gleichzeitig steigt der Bedarf, so etwas zu machen. Also es ist wichtig, dass ich weiß, was ich da tue und was sind eventuell vermeidbare Risiken, die ich nicht eingehen muss.
Ja.
Im Verhältnis immer zu sehen.
Genau. Und jetzt, Stand heute, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst für, ich nenne es mal eine normale Brückeninspektion, das Ding ist 50 Meter hoch, 200 Meter lang, weiß ich nicht. Ne? Standarddeutsche Brücke, das ist aber nur ein Beispiel. Weil wir meistens Drohnenpiloten hier haben, welches Setup würdest du mitnehmen?
Also ich würde meine Matrice 4E auf jeden Fall einpacken. Ich würde wahrscheinlich...
So als Hauptfotogrammetriegerät dann einfach, für die meisten Aufnahmen.
Definitiv. Ja. Also es ist immer auch eine Backup-Drohne dabei. Das hat aber den Hintergrund, es kann ja auch wirklich mal... Weiß ich nicht. Ja, was kann eigentlich passieren? Bisher ist komischerweise, nee, schönerweise noch
nichts. Aber man weiß es nie.
Es ist so ein angenehmes Gefühl, immer eine Backup-Drohne dabei zu haben.
Ja.
Dann auf jeden Fall ein Setup für sowas ist, wenn du draußen im Feld bist. Mobile Charging Station ist ganz, ganz wichtig. Gibt's ja tolle Geräte von diversen Herstellern, die man da gebrauchen kann. Das ist einfach Stromversorgung, muss gesichert sein.
Klar. Vorher Netzabdeckung. Aber du den ganzen Tag durchfliegst im Zweifelsfall, ne? Bei 10.000 Bildern.
Genau. Und das ist quasi Akku über Akku. Im besten Fall Netzabdeckung vorher checken. Möchte ich RTK fliegen, habe ich dann doch vielleicht mindestens Edge vor Ort, was das Minimum quasi wäre. Und dann, wenn es erforderlich ist, dann terrestrischen Laserscanner oder Tachymeter, Differential-GPS ist auch noch eine wichtige Sache für Bodenkontrollpunkte, dass ich eben wirklich meine geodätische Präzision halten kann, dass ich mein Vernässungsnetz einmessen kann. Es ist immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, vorher schon mal drauf zu gucken, über Fotos vielleicht, die man vom Kunden bekommen kann, sich Gedanken zu machen, dann in Ruhe mal sich eine halbe Stunde nehmen, das Ganze mal ablaufen und sich mal so, intern Gedanken machen und dann loslegen.
Wie will ich fliegen? Wo habe ich Hindernisse? Habe ich irgendwas übersehen? Ganz klar. Was mich interessieren würde, so will ich technisch betrachtet, bei der M4E habe ich ja auch die Scheinwerfermöglichkeit, die ja eigentlich für Feuerwehr und sowas gedacht war, die ich aber, das haben wir mit anderen Drohnen auch öfter gemacht, auch echt für solche Anwendungen teilweise zweckentfremden kannst. Machst du das oder sagst du, nee, ist schwierig? Oder?
Absolut. Also ich habe das angefangen damals noch mit der Mavic 2, dass ich mir da selber Scheinwerfer irgendwie drauf gebastelt habe und dann dann ist das eskaliert. Ich habe dann angefangen, eine DJI Pocket noch drauf zu bauen. Habe ich gemerkt, okay, die braucht jetzt noch eine Powerbank. Dann wurde das Setup immer schwerer. Dann hat sie noch ihren Flight Cache gehabt. Nach 5 Minuten war die platt. Aber so kommt man halt so ein bisschen rein. Hat einfach den Hintergrund, dass ich, ist eigentlich egal, ob ich jetzt nur im Innenbereich, im Hallenbereich was aufnehme oder halt wirklich unter einer Brücke. Es wird sehr schnell, leider sehr schnell dunkel.
Genau.
Das ist einfach so. Und ich muss gegenleuchten.
Und also dann nutzt du wirklich den Scheinwerfer
absolut.
Auch.
Ja. Und der ist wirklich, dadurch, dass der auch so einen breiten Kegel hat und ich ihn auch noch mit der Kamera quasi mitlenken kann.
OnePlus Ultra. Ja. Vielleicht ein kleiner Tipp. Weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast. Das hat nämlich bei uns ehrlicherweise einen guten Mehrwert gebracht. Es gibt ja einfach ganz einfache hier für Scheiben und sowas, einfach so diffuse Folien. Gibt es ja in verschiedenen, ich nenne es mal Härtegraden von der Diffusität. Das bringt in einigen Anwendungen richtig viel. Auch die Original DJI Scheinwerfer, diese muss man einfach ein bisschen ausprobieren mit verschiedenen Graden, diese diffusen Folien draufzunehmen, speziell auch für Inneninspektionen. Wenn ich eben viel, wie bei dem Thema Rohrleitung und so, stark reflektierende Oberflächen habe, klar, ich habe nicht mehr ganz so viel, sag ich mal, Lichtleistung auf der Oberfläche, das ist halt der Nachteil, aber ich habe auch eben nicht mehr so die harten Schattenwürfe, ich streue noch breiter. Das macht nicht für jede Anwendung Sinn, aber es ist eine coole Sache, das vielleicht nur als kleiner Tipp aus dem Nähkästchen, wirklich auch mal mit solchen Folien arbeiten, um nochmal das letzte Quäntchen rauszuholen. Ist ein Thema für sich, aber okay, aber das halt wirklich, das ist so das technische Setup, so aus deiner Sicht so der, beste Kompromiss. Wir haben es ja auch in anderen Videos schon gesagt, also sonst halt oder vorher auch Mavic 3 eben, ja, ist auch spannend, weil die ja seit ein paar Monaten jetzt auch C1 zertifiziert ist. Das heißt, ich bin rechtlich nochmal einfacher, wenn ich jetzt Objekte habe, die jetzt wirklich viel Personenbewegung haben, aber sonst ist wirklich so, ist wirklich ehrlicherweise auch mein Lieblingsding aktuell, so will ich die Matrice 4 so dein Arbeitsstandard-Arbeitsgerät.
Absolut. Ja. Das ist das Allround-Werkzeug. Es kann von allem sehr, sehr viel. Also nicht nur von allem so ein bisschen, sondern von allem sehr,
sehr viel. Ja, ja. Also es ist wirklich so. Also die größeren Drohnen, das ist zwar immer cool, eine größere Drohne zu haben als der Nachbar sozusagen, aber ganz ehrlich, meistens brauche ich es nicht für die meisten Anwendungen. Und speziell bei euch oder allgemein, weil ich ja meistens halt Bäume und so habe, ist ja auch gut, will ich halt auch keine 3-Meter-Drohne da haben.
Fällt es auch weniger
auf. So klein wie möglich, so kann man es sehen. Genau.
Es ist weniger Stress mit den Nachbarn. Genau, das kommt alles so ins Spiel.
Ja. Also Matrice 4, so das der perfekte Kompromiss, kann man eigentlich so sagen. Super spannend. Erstmal tausend Dank für dich, für diese Einblicke in das Thema. Wenn du es noch nicht gemacht hast, Kanal unbedingt abonnieren. Es wird noch Videos zu diesen ganzen Themen in den nächsten Wochen, Monaten geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke. Ich hoffe, auch diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wenn du spezielle Fragen hast und Ähnliches, dann nimm gerne mit uns Kontakt auf, beziehungsweise such einfach bei YouTube und so weiter nach Urob, also U-ROB. Da findest du alles nochmal im Detail und kannst auch diese Interviews dir live und in Farbe angucken. Und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge dann wieder. Tschüss.